Deutschlandfunk. Der Tag.
Wo genau steht Deutschland jetzt gerade, Anfang Juni 2020? Sind wir kurz vor dem Abgrund, kurz vor einer beispiellosen Wirtschaftskrise? Oder ist Corona schon in wenigen Wochen wieder Geschichte und alles geht weiter wie vorher? Wir wissen es nicht. Auch die Politikerinnen und Politiker in Berlin wissen es nicht. Sie müssen aber natürlich trotzdem versuchen, die Lage irgendwie zu beschreiben. Angela Merkel hat das so versucht.
In einer Situation, wie wir sie noch nicht erlebt haben und wie sie vor uns auch keiner erlebt hat. Und davon waren die Beratungen getragen. Und da haben wir unser ganzes Wissen, unsere ganzen Überzeugungen reingesteckt und versucht, das Beste in einer sehr, sehr schweren Situation zu machen.
So hat Merkel gestern Abend das Konjunkturpaket präsentiert. Insgesamt 130 Milliarden Euro, mit denen die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben in Deutschland jetzt gestützt und am Laufen gehalten werden sollen. Ob das funktionieren kann und wie sich die Menschen im Berliner Regierungsviertel das jetzt vorstellen, das besprechen wir gleich mit Frank Capellan in unserem Hauptstadtstudio. Außerdem ist heute nochmal das hier ein Thema. Ein heimlich mitgeschnittenes Video auf Ibiza im Jahr 2017.
Die Zahlen zwischen 500.000 und 1,5 bis 2 Millionen. Es gibt ganz wenige, die in die Partei stellen, weil das in den Rechnungshof.
Ja. Heinz-Christian Strache, der ehemalige Chef der österreichischen FPÖ. Er erklärt da gerade, wie das funktioniert, wie Parteispender gegen größere Geldsummen Einfluss auf die Politik in Österreich bekommen. Ist die Politik in Wien tatsächlich so käuflich wie in diesem Video dargestellt? Das soll ab heute ein Untersuchungsausschuss klären. Hören wir auch mehr dazu. Alles an diesem Donnerstag, dem 4. Juni 2020. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Das ist alles total hektisch heute.
Frank Capellan da in unserem Hauptstadtstudio, der hat heute eine Menge zu tun. Er gehört zu den Kollegen, die über das Konjunkturpaket berichten. Also über die 130 Milliarden Euro, auf die sich gestern die Spitzen der GroKo geeinigt haben. Es ist Geld, das die Corona-gebeutelte deutsche Wirtschaft stützen soll. Ist für viele etwas dabei. Eine Kinderprämie zum Beispiel von 300 Euro. Eine höhere Kaufprämie für Elektroautos. Und eine Senkung der Mehrwertsteuer. Alle Produkte, die wir kaufen, sollen also in den nächsten Monaten ein kleines bisschen billiger werden. Und Frank Capellan hat sich das genauer angesehen. Frank, 130 Milliarden Euro, so groß ist dieses Konjunkturpaket, ist eine Menge Geld. Aber lässt sich damit wirklich die deutsche Wirtschaft retten?
Tja, wer weiß das schon. Also es gibt ja Wirtschaftsexperten wie Clemens Fuß vom IFO-Institut, der heute Morgen gesagt hat, ja, da kann man natürlich die Rezession nicht mit stoppen, aber abmildern. Das hilft und das sind gute Maßnahmen. Das war ja vielfach heute Morgen auch so die Reaktion. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das sind alles neue Schulden, überwiegend. Also man hat auch darüber gesprochen, ob es noch Reserven gibt. Da gibt es 46 Milliarden für Flüchtlingshilfe. Da meinen manche, die brauchen wir jetzt nicht, da können wir nochmal rangehen. Aber trotzdem, das meiste werden Schulden sein. Und wir haben ja, Deutschland hat ja schon in der Corona-Krise neue Schulden, immense Schulden aufgenommen. 154 Milliarden in der ersten Runde, sage ich jetzt mal salopp. Jetzt nochmal 130 Milliarden drauf. Das sind schon gewaltige Beträge, über die da entschieden wird. Und man hat denen das gestern Abend auch so ein bisschen angesehen, müde und matt. Und da liegt schon eine Menge Verantwortung auf den jetzt agierenden Politikern, denn unsere Kinder und Enkel müssen das möglicherweise ausbaden.
Genau über diese Einstellung der Politiker zum Geld wollte ich dich gerne mal fragen. Ich meine, 1 Milliarde Euro klingt für die meisten von uns schon nach unvorstellbar viel. Wir reden hier jetzt über 130 Milliarden, ein riesiger Geldbetrag. Das ist eigentlich so groß, dass es fast schon abstrakt ist. Was ist dein Eindruck, wenn Politiker da, einfach nur eine Handvoll Politiker zusammensitzen und über solche riesigen Geldbeträge entscheiden? Haben die auf dem Schirm, dass das viel Geld ist oder ist es für die einfach eine Zahl mit ein paar Nullen, die auf dem Papier steht?
Nee, ich würde schon sagen, dass sie das durchaus auf dem Schirm haben, was da eben mit Blick auf die Zukunft auf dem Spiel steht und dass man sorgsam mit umgehen muss. Auf der anderen Seite erhofft man sich ja davon, dass dieses Paket doch Wirkung zeigt und man sieht ja auch, dass man für viele Wirtschaftsbereiche auch durchaus etwas tun muss, wenn wir die Kulturszene weiterhin haben wollen, wenn wir die Gastronomie weiterhin so erleben wollen, wie wir sie vor der Corona-Krise hatten, wenn wir eben nicht wollen, dass diverse Unternehmen jetzt alle in Konkurs gehen und plötzlich nicht mehr da sind. Also es geht ja auch darum, diesen Staat, dieses soziale Gefüge weiter am Leben zu erhalten. Und da war das dann wahrscheinlich, jetzt benutze ich mal ein Wort der Kanzlerin, am Ende wohl doch alternativlos. Aber dass man natürlich über die Höhe der Summe sich auch Gedanken gemacht hat, das haben wir ja auch gesehen an Markus Söder etwa, der gewarnt hat, der Staat dürfe sich nicht übernehmen. Das sind alle Schulden, die zurückgezahlt werden müssen. Und der ja eigentlich eine Obergrenze einbauen wollte, 100 Milliarden Euro maximal. Da waren wir eigentlich auch etwas überrascht, dass man jetzt doch mit 30 Milliarden deutlich über diese Grenze gegangen ist. Da haben sich die anderen dann offenbar durchsetzen können.
Und jetzt müssen wir irgendwie darauf warten, ob das wirkt, dieses Paket, ob diese ganzen Milliarden, die da jetzt sozusagen in den Wirtschaftskreislauf oder in die Förderung, in die verschiedenen Töpfe eingespeist werden, ob die dann wirklich den gewünschten Effekt haben oder nicht. Wird da in Berlin auch schon darüber spekuliert, dass das möglicherweise nicht das letzte Hilfspaket war, sondern dass es nochmal ein Konjunkturpaket geben könnte?
Ja, natürlich. Genau darüber wird auch schon gesprochen. Die Befürchtung ist da. Man will jetzt aber erstmal auf Sicht fahren und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber beispielsweise ist ja die gewaltige Sorge darüber zu spüren, dass es eine zweite Infektionswelle geben könnte, dass es nochmal zu einem Shutdown kommen könnte. Und da waren ja viele, das sei kaum absehbar, was dann noch zu befürchten ist für die Wirtschaft. Und dann könnte sich das dann vielleicht doch als Strohfeuer erweisen. Also es wurde heute Morgen schon darüber gesprochen, dass man beispielsweise bei der Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16, beziehungsweise beim ermäßigten Satz von 7% auf 5%, dass es da in die Verlängerung ging. Könnte, denn das ist ja zunächst befristet bis zum 31. Dezember, so ist das geplant, aber je nach Lage, so wurde schon gesagt, könnte es vielleicht notwendig werden, da nochmal einen Zuschlag zu geben. Also da, wie du das sagtest, versucht die Politik jetzt erstmal zu schauen, inwieweit das wirklich greift.
Stichwort Mehrwertsteuer, das ist ja einer der Punkte, der wird seit heute Morgen, seit das Ganze bekannt wurde oder seit gestern Abend richtig gehypt. Da sind viele regelrecht überrascht gewesen, dass es diese Mehrwertsteuersenkung, dass es die jetzt auf einmal gibt von genau 19% auf 16%, und dann gibt es natürlich auch noch den ermäßigten Satz. Ehrlich gesagt, wenn ich das nachrechne, ich verstehe nicht ganz, warum es darum jetzt so viel Aufregung gibt. Also korrigiere mich bei meiner Rechnung, aber ich habe mal so ein Beispiel, wenn ich in den Baumarkt gehe und mir jetzt eine kleine Stichsäge kaufe, die vielleicht jetzt gerade 119 Euro kostet, dann kostet die jetzt nach dieser Mehrwertsteuersenkung 116 Euro. Oder liege ich da jetzt falsch?
Ja, da hast du recht.
Das sind 3 Euro weniger. Kann das wirklich so viel bewirken?
Aber die Hoffnung ist ja, dass das an anderer Stelle auch zieht. Wenn du dir jetzt ein neues Auto für 20.000 oder 30.000 Euro kaufen möchtest, dann macht das ja schon ein bisschen mehr aus. Dann ist man halt möglicherweise bei 1.000 Euro Ersparnis. Und dann könnte man sich das durchaus überlegen, wenn es darum geht, eine neue Spülmaschine, Waschmaschine zu kaufen, die vielleicht ansteht, dieser Kauf, dann könnte das ein Argument sein, auch wenn die Summen dann nicht so groß sind. Aber das ist die Hoffnung eben der Politik, dass die Leute sich das dann anschauen. Ist es ein bisschen billiger geworden und jetzt kaufen wir? Es ist auch so ein psychologischer Effekt da, dass man ja in der Summe dann viel sparen könnte. Ich glaube, der ganz entscheidende Punkt ist, dass man sicherstellen muss, und da ist die Frage, wie man das kann, dass diese Senkung der Mehrwertsteuer auch wirklich an die Kunden weitergegeben wird. Und da habe ich hier seitens der Politik heute auch gehört, auch den Appell an uns Medien gehört, da wirklich drauf zu schauen und den Finger drauf zu halten, auch seitens der Verbraucherschützer und gewissermaßen zu melden, wenn man merkt, das geschieht nicht. Also wenn man jetzt also gerade Verbraucherschutzverbände die alten Preise vergleichen und dann feststellen, dass diese Mehrwertsteuersenkung eben nicht beim Kunden ankommt, dass man das dann entsprechend thematisiert. Denn das ist die ganz große Sorge, dass es eben nicht zu einem Kaufboom führen wird, sondern dass die Unternehmen versuchen werden, sich das alleine einzustecken.
Und das würde dann so funktionieren, nur um das richtig mitzukriegen, dass die Unternehmen weiterhin den alten Preis berechnen würden, aber nur die ermäßigte Mehrwertsteuer an das Finanzamt abführen.
Naja, das wäre vor allen Dingen die Sache beim Kauf eines Neuwagens beispielsweise, ob der jetzt wirklich billiger wird, als er vorher in der Liste gestanden hat. Mhm. Und das lässt sich ja schon kontrollieren.
Wie ist das denn mit, was für einem Zeitplan rechnen da die Politiker jetzt? Wann wird sich dieses ganze Geld, wann soll sich das bemerkbar machen?
Ja, das soll ja relativ schnell gehen und da steht die Politik jetzt vor der Herausforderung, diese Beschlüsse des gestrigen Abends auch schnell umzusetzen. Das muss ja durch den Bundestag, durch den Bundesrat gehen und dann soll das ja schon vom 1. Juli an gelten. Da fragen wir uns, kriegt man das überhaupt noch hin? Also die Mehrwertsteuersenkung insbesondere. Und das soll alles ganz schnell gehen, auch wenn ich an die EEG-Umlage denke, wo die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt ja dann auch dafür sorgen sollen, dass die Strompreise sinken. Das muss alles sehr, sehr schnell umgesetzt werden, damit es dann auch wirklich einen konjunkturellen Effekt haben kann.
Und ich kann mir vorstellen, das treibt einigen Leuten in Berlin sicher auch die Sorgenfalten auf die Stirn. Das wird jetzt wieder so ein paar Sitzungen geben im Bundestag, in denen, genau wie du sagst, alles sehr, sehr schnell gehen muss. Das heißt, die Kontrolle ist da vielleicht nicht unbedingt so gegeben, oder?
Das wird auch vielfach kritisiert, dass der ganze parlamentarische Prozess zu schnell läuft. Es wurde auf der anderen Seite von beiden Seiten betont, und das haben wir auch gestern Abend gesehen, wie sehr die Fraktionsvorsitzenden einbezogen worden sind. Da wurde ja gefragt, wo ist eigentlich Annegret Kramp-Karrenbauer, wo ist Saskia Esken, wo sind also die Parteivorsitzenden, die beiden Frauen von der Union und SPD, denn Ralf Brinkhaus und Rolf Mützenich haben das Ganze dann ausgekaspert, vielfach an manchen Stellen mit der Kanzlerin und auch dem Finanzminister. Das zeigt, dass man versucht hat, auch im Vorfeld die Fraktion einzubinden und immer wieder Rücksprache gehalten hat. Das jedenfalls wurde uns versichert und das soll dafür sorgen, dass man es auch schnell umsetzen kann.
Gut, Frank, dann ist mir heute vom Tag von den unterschiedlichen Reaktionen, ist mir eine vor allen Dingen noch im Kopf geblieben. Die kommt vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Da heißt es, in diesem ganzen Konjunkturpaket ist eigentlich nichts drin für die Armen dieser Gesellschaft. Ist das eine korrekte Analyse?
Ja, da wird zumindest von ihm auch beklagt, dass er gesagt hat, vor allen Dingen Hartz-IV-Empfänger, Menschen in der Grundsicherung, die keine Kinder haben, die auch nicht mal diesen Kinderbonus bekommen, also diese 300 Euro pro Kind, die gehen völlig leer aus und für die wird gar nichts getan. Dann argumentiert er, dass vielfach ja die Tafeln aufgelöst worden sind, beziehungsweise nicht arbeiten konnten in der Corona-Krise, dass die Lebensmittelpreise gestiegen sind und dass die Ärmsten der Armen da besonders drunter zu leiden haben. Und das sind sicherlich Punkte, die man in diesem ganzen Konjunkturpaket auch wiederfinden kann, wenn man an freischaffende Künstler beispielsweise denkt. Die haben von Betriebskostenpauschalen, Überbrückungshilfen reichlich wenig, weil die gar keine Verträge haben. Die sind einfach aus der Beschäftigung rausgeflogen, freie, freischaffende Arbeitende. Und das führt sicherlich dann zu Ungerechtigkeiten. Man hat allerdings versucht, wenn ich jetzt an diesen Kinderbonus, Familienbonus denke, dafür zu sorgen, dass da insbesondere die sozial Schwachen von profitieren. Das Ganze muss über die Steuererklärung verrechnet werden. Das läuft über das Kindergeld und die Kinderfreibeträge sind da eben nicht erhöht worden. Und das soll eben gewährleisten, dass proportional mehr Geld bei einkommensschwachen Familien Familien ankommt, als bei den wirklich Wohlhabenden, wo nämlich dann viele gesagt haben, naja, die brauchen keine 300 Euro pro Kind.
Okay, und weil du die Kritik so ausführlich genannt hast, diese Kritik kam von Ulrich Schneider, dem Hauptgeschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ich glaube, den Namen haben wir jetzt noch nicht genannt. Frank, du verfolgst hier diese ganzen Veröffentlichungen, alle Reaktionen seit gestern Abend, kennst auch das ganze Konjunkturpaket etwas besser. Was ist denn dein Eindruck? Ist das ein gelungener Wurf?
Also was mich überrascht hat und was ich persönlich dann, und da bin ich ja nicht alleine, auch positiv sehe, dass man versucht hat, vieles in Richtung Zukunftsgestaltung, in Richtung Innovation zu setzen. Also Autoprämie für Verbrenner, da haben selbst die Wirtschaftsweisen vorgewarnt und selbst der CDU-Wirtschaftsflügel wollte das nicht haben. Die haben alle gesagt, das ist ein Zeichen von gestern. Wir haben Fehler gemacht in der Finanzkrise vor 10 Jahren mit der Abwrackprämie. Das ist völlig ins Leere gelaufen. Wenn man jetzt sagt, wir verdoppeln nochmal die Kaufanreize für Elektrofahrzeuge, für Wasserstofftechnologie, da steckt man dann auch Geld in die Forschung, in die weitere Entwicklung. Man steckt Geld in die Digitalisierung der Schulen. Also das alles zeigt, dass man schon versucht, aus dieser Krise zu lernen und Deutschland voranzubringen, dass man gestärkt aus dieser Krise herausgeht. Denn das war ja gerade auch mit Blick auf Klimaschutz die ganz große Sorge, dass dann viele gesagt haben, dass jetzt die Wirtschaft Druck macht und sagt, wir stehen so unter Druck durch die Einnahmeausfälle in der Corona-Krise, dass wir uns jetzt nicht auch noch um Klimaschutz kümmern können, dass wir da viele Investitionen eben nicht tätigen können. Aber nein, da hat schon die Koalition meiner Ansicht nach gegengesteuert und hat gesagt, wir wollen, dass da schon strukturell sich etwas verändert. Und es sind ja auch Maßnahmen drin, wenn wir nochmal kurz über die Kommunen sprechen, die haben zwar nicht das Erhoffte erreichen können, dass die Altschulden der besonders verschuldeten etwa 2000 Kommunen in Deutschland, dass die vom Bund übernommen werden, aber dauerhaft soll dafür gesorgt werden, dass sie von einem erheblichen Teil der Kosten, den sie haben, für Hartz-IV-Empfänger Miet- und Wohnkosten entlastet werden auf Dauer. 75% übernimmt der Bund. Das ist mal eine Marke. Und da sagen viele, das ist durchaus in die Zukunft gerichtet.
Frank Kapellan in Berlin. Vielen Dank dir für die Analyse. Danke, Frank.
Ich danke auch. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Es ist etwas mehr als ein Jahr her, die Veröffentlichung des Ibiza-Videos in Österreich. Es zeigt, wie der damalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache vor versteckter Kamera große Versprechungen macht. Einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte erklärt er, wie man in Österreich gegen Parteispenden politischen Einfluss oder auch politische Posten gewinnen kann. Strache musste danach zurücktreten. Die Koalition aus ÖVP und FPÖ ist daran zerbrochen. Aber der starke Tobak aus diesem Video, der bleibt. Deshalb hat heute ein Untersuchungsausschuss in Wien mit der Arbeit begonnen. Srdjan Govedarica beobachtet das für uns. Hallo Srdjan.
Hi, guten Tag.
Srdjan, dieser Untersuchungsausschuss, was soll der leisten?
Ich sage das mal so, als das Video vor einem Jahr erschienen ist, hat der österreichische Bundespräsident eine Fernsehansprache gehalten und hat einen Satz gesagt, der hier in kollektiver Erinnerung geblieben ist. So sind wir nicht. Und im Prinzip geht es jetzt im Untersuchungsausschuss darum, auszuloten, ob das auch wirklich so ist. Also zugespitzt um die Frage, ob Politik in Österreich käuflich war und ob es für Menschen mit sehr viel Geld möglich war, sich zum Beispiel politische Gefälligkeiten zu kaufen oder sogar Gesetze oder lukrative Posten in großen Unternehmen.
Und wie ist diese Arbeit dieses Untersuchungsausschusses jetzt heute losgegangen?
Ja, erstmal mit einem ziemlichen Zoff, denn wir wissen jetzt seit ein paar Tagen, dass das komplette Video, das auf Ibiza gedreht wurde und auch weiteres Material, das keiner kennt, schon seit Ende April bei der Polizei vorliegt. Sie haben es beschlagnahmen können bei einem Bekannten eines der mutmaßlichen Drahtzieher des Videos. Und durch eine, nennen wir das mal, Ermittlungspanne ist dieses Video aber bis heute nicht bei der zuständigen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gelandet und damit auch nicht bei den Abgeordneten des Untersuchungsausschusses. Die sind darüber erbost, verständlicherweise. Und sie haben heute als allererste Amtshandlung bekannt gegeben, dass sie für morgen bereits die zuständige Justizministerin Alma Sadic und den Innenminister Karl Nehammer vorladen wollen, um nachzufragen, wie es dazu kommen konnte.
Gut, dann lass uns noch mal kurz auf dieses Video gucken. Was ist da die entscheidende Aussage gewesen?
Mit der Einschränkung, dass auch wir nur die 7 Minuten kennen, die die Journalisten der Süddeutschen Zeitung und des Spiegels für besonders relevant hielten, zeigt das Video im Prinzip eine grundsätzliche Korruptionsbereitschaft von jemandem, der später Vizekanzler in Österreich geworden ist. Also Heinz-Christian Strache redet zum Beispiel darüber, dass es durchaus möglich ist, an die FPÖ zu spenden. Und wenn man nicht möchte, dass das bekannt wird, da kann man es auch am Rechnungshof vorbei tun, zum Beispiel durch parteinahe Vereine. Heinz-Christian Strache legt dieser vermeintlichen russischen Oligarchin nicht nahe, dass sie die Kronenzeitung, das ist das wichtigste Boulevardblatt hier in Österreich, kaufen könnte und dann die FPÖ sozusagen an die Macht schreiben könnte. Und wenn sie das täte, würde er ihr lukrative staatliche Aufträge zuschanzen und solche Geschichten. Das ist das, was sozusagen der Sprengstoff in diesem Video war und was letztlich zum Rücktritt von Heinz-Christian Strache und zum Sturz der Regierung von Sebastian Kurz geführt hat.
Und neben Heinz-Christian Strache ist da auch noch Johann Gudenus aufgetreten. Sag uns nochmal gerade, was war dessen Position in der FPÖ?
Genau, Johann Gudenus war, man muss schon sagen, war Vertrauter von Heinz-Christian Strache und später Fraktionsvorsitzender der FPÖ, also durchaus auch ein sehr hohes Amt, und er ist in diesem Video auch zu sehen und ist auch Teil dieser ganzen, nennen wir es mal, Verhandlungen mit der vermeintlichen Oligarchennichte.
Und ich nehme mal an, die beiden Politiker sollen jetzt auch im Untersuchungsausschuss auftreten, beziehungsweise sind dort heute auch geladen.
Genau, die gehören zu den Ersten, die vorgeladen wurden. Als erstes hat Florian Klenk gesprochen. Das ist der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung, der Falter. Warum Florian Klenk? Weil er mitgearbeitet hat an der Recherche zusammen mit den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel und einer der wenigen ist, die das komplette Video oder die kompletten 7 Stunden gesehen haben. Und danach folgen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus. Das sind die Ersten, die angehört werden heute am ersten Tag.
Wie äußern die sich denn zu diesen Befragungen heute?
Naja, wir kennen im Prinzip die Position sowohl von Johann Gudenus als auch von Heinz-Christian Strache. Kurz zusammengefasst sagen sie immer wieder, dass sie Opfer einer kriminellen Falle geworden sind, dass sie sich daneben benommen haben, dass es sehr peinlich war. Heinz-Christian Strache hat den Begriff geprägt, besoffene Geschichte. Dass aber nichts Illegales passiert sei, dass sie immer wieder auch in diesem Video gesagt haben, dass sie möchten, dass es alles mit rechten Dingen zu tun hat. Und vor allem, dass im Nachklapp, also nach dem Video, keine dieser Pläne tatsächlich umgesetzt wurde. Also sprich, sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, sagen die beiden, haben nur ein bisschen geprahlt.
Und was ist aus den beiden seit diesem Video geworden?
Also es hagelte dann direkt Rücktritte. Beide sind zurückgetreten. Heinz-Christian Strache als Vizekanzler, später dann auch als Parteichef und dann letztlich auch aus der FPÖ ausgetreten. Auch Johann Gudenus hat alle politischen Ämter niedergelegt. Heinz-Christian Strache hat sich dann eine Zeit lang so ein bisschen weggeduckt, kann man sagen, und ist jetzt wieder, was für viele keine große Überraschung war, auf der politischen Bühne zurück und tritt mit einer eigenen Liste bei der Wien-Wahl an. Wien ist in Österreich ein Bundesland und hat sozusagen indirekt hier in Wien zu einer Spaltung der FPÖ auch geführt.
Sajan, jetzt reden wir die ganze Zeit schon wieder über die FPÖ. Dabei war natürlich an dieser Regierung ja auch die ÖVP beteiligt. Wird die in diesem Untersuchungsausschuss auch befragt?
Absolut. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz ist vorgeladen und wird am 24. Juni auftreten und viele andere. Also es gibt 42 Befragungstage, die angesetzt sind. Also jede Menge Leute wird da befragt werden. Und es geht ausdrücklich bei diesem Untersuchungsausschuss nicht darum, nur die Rolle der FPÖ zu untersuchen, sondern zu schauen, ob es in der Regierungszeit FPÖ, ÖVP oder sogar schon vorher solche Geschichten gab wie illegale Parteifinanzierung oder Tricksereien bei der Parteifinanzierung oder, wie man hier auf gut Österreichisch sagt, Postengeschacher. Und das kann natürlich auch die ÖVP treffen. Es gibt auch Ermittlungen inzwischen, insgesamt übrigens 35 Ermittlungsverfahren in als Konsequenz des Ibiza-Videos zugespitzt gesagt. Und auch da wird teilweise gegen ÖVP-Mitglied ermittelt.
Was ist denn dein Eindruck als Korrespondent, der von außen drauf guckt? Ist da tatsächlich was dran? Ist die österreichische Politik anfällig für Käuflichkeit, für Korruption?
Naja, es haben sich ja schon ein paar Anhaltspunkte ergeben, wo einem so ein bisschen die Kinnlade runterfällt. Also diese Geschichte mit dem parteinahen Vereinen. Es ist ja mittlerweile ja auch schon nachgewiesen, dass Spenden geflossen sind an diese Vereine. Was dann letztendlich mit diesem Geld passiert ist und ob es irgendwelche Gefälligkeiten gab, das ist noch nicht klar. Darüber wird ermittelt. Aber dass dieser Weg sozusagen offen war, ist jetzt offenbar. Und der zweite Punkt ist, dass zum Beispiel die Parteifinanzierung hier, da gibt es relativ wenige Möglichkeiten, zum Beispiel des Rechnungshofes Kontrolle zu üben über die Parteien. Also sie können da relativ ohne strenge Kontrollmaßnahmen schalten und walten finanziell. Und das ist etwas, was uns alle sehr überrascht hat. Also es gibt tatsächlich, würde ich jetzt mal ungeschützt so sagen, ein systematisches Problem hier, das solches Gebaren bevorzugt, sagen wir mal so.
Und hat dieser Untersuchungsausschuss tatsächlich die Möglichkeit, sowas offenzulegen?
Naja, der Untersuchungsausschuss schaut jetzt erstmal, wer trägt möglicherweise die politische Verantwortung für das, was passiert ist. Es ist ja kein Gericht. Es wird sich aus dem Untersuchungsausschuss keinen unmittelbaren strafrechtlichen Konsequenzen ergeben. Aber es ist durchaus möglich, zum Beispiel der Politik ein paar Aufgaben in das sozusagen auf die To-Do-Liste zu schreiben. Also wo sind schärfere Gesetze notwendig? Was kann man tun, damit mögliche Korruption und ähnliche Grenzüberschreitungen in der Politik nicht möglich sind?
Du hast jetzt schon gesagt, von dem Ibiza-Video, um das es ja hier eigentlich im Kern geht, sind bislang nur wenige Minuten öffentlich bekannt. Dabei liegt das komplette Video ja den Behörden vor. Die Mitglieder im Untersuchungsausschuss, haben die irgendwann die Möglichkeit, das komplette Band zu sehen?
Ja, die Rede ist davon, dass sie es in 14 Tagen zu sehen bekommen. Darüber gab es jetzt auch Diskussionen von der FPÖ. Sogar kam der Vorschlag, den Untersuchungsausschuss, also den Beginn zu verschieben, um 14 Tage, damit alle das Video gesehen haben. Das steht an. Die Frage, warum und wie es möglich war, dass die Polizei dieses Video hat, aber andere Behörden, die damit zu tun haben, nicht und auch das Parlament, das wird noch geklärt werden müssen.
Das heißt, können wir vielleicht damit rechnen, dass das Video bald komplett öffentlich zugänglich sein wird?
Davon gehe ich nicht aus. Die Staatsanwaltschaft bzw. die Strafverfolgungsbehörden werden es ganz sicher nicht veröffentlichen. Die Journalisten der Süddeutschen Zeitung und des Spiegels haben ja wiederholt gesagt, dass sie es nicht tun, weil sie erstens gar nicht rechtlich dazu befugt sind. Also sie durften die Passagen veröffentlichen, die ein überragendes öffentliches Interesse darstellen, aber andere nicht. Und sie argumentieren immer wieder damit, dass in dem Video einige Passagen sind, wo so Gerüchte über wichtige Menschen in Österreich verbreitet werden, die mit der Wahrheit wenig zu tun haben. Und das wollten die eben nicht veröffentlichen. Also ich rechne nicht damit, es sei denn, es gibt irgendeinen massiven Leak, was man nie ausschließen kann, dass dieses Video veröffentlicht wird, in voller Länge.
Gibt es denn eigentlich inzwischen Klarheit darüber, wer dieses Video gedreht oder in Auftrag gegeben hat?
Klarheit nicht, aber es gibt zumindest eine Gruppe von Menschen, die da eingegrenzt wird als die Drahtzieher des Videos. Das ist ein Privatdetektiv, ein Wiener Anwalt und der ehemalige Leibwächter Straches, die da eine Hauptrolle spielen. Es gibt die Lesart, dass das eine rein kriminelle Vereinigung war. Das heißt, sie wollten einfach Geld machen mit dem Video. Es gibt eine andere Lesart, zum Beispiel von dem Anwalt, das ist ein deutscher Anwalt, des Privatdetektivs, dass das Ganze eine zivilgesellschaftliche Aktion war, um auf die Korruptionsbereitschaft der Politik in Österreich hinzuweisen. Das ist so gerade der Stand der Ermittlungen und ob es darüber hinaus noch Hintermänner gab oder nicht, ist nicht bekannt.
Dann sind wir mal gespannt, wie die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses jetzt weiterläuft und was da so alles ans Tageslicht kommt. Sergen Govedarica in Wien, vielen Dank für die Zeit.
Bitte
und
gerne.
Für diese Einsichten. Danke dir. Das war unser Podcast Der Tag. An diesem Donnerstag, dem 4. Juni 2020. Morgen ab 17 Uhr sind wir wieder da. In der DLF-Audiothek, bei iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.